Einen schönen guten Morgen auch von mir. Es tut immer so weh, das Geplauder von Damen zu unterbrechen. Aber es ist nicht für lange, also nachher kann man weiter erzählen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die Einladung hierher heute Morgen. Es ist so ein Vorrecht, mit euch zusammen zu sein. Man kommt rein in diese strahlende Gelb und Grün, Deko und was haben wir sonst? Da hat man Lust zu putzen, wenn man nach Hause geht. Gell? So ein Schwamm, der einen so anstrahlt, darauf habe ich jahrelang gewartet. Und das finde ich auch so, Euterpflege. Das ist die Einladung zum nächsten Frauenfrühstück, aber ich glaube, ich komme auch, um zu wissen, was da Euterpflege, was es auf sich hat. Also vielen Dank, all diese kreativen Details und die Musik erst recht. Wisst ihr, was mir am meisten gefallen hat, dieses... Da habe ich erwartet, dass sie bald so ein Polonaise tanzen um die Tische herum. Also da hätte man ja stundenlang hören, zuhören können. Also vielen, vielen Dank. Ganz, ganz, ganz klasse. Frühjahrsputz für die Seele. Ein bisschen was zu mir, für die mich nicht kennen. Ich komme ursprünglich aus England. Das hört man in dem Akzent. Oder von woanders. Und obwohl ich jetzt ganz stolze eingebürgerte Deutsche bin seit einem Jahr, ich bin ein Brexit-Flüchtling. Ich dachte, es gab eine kurze Frist und man konnte beide Pässe behalten. Das haben sie uns. Und da gab es einen Andrang auf die Landratsämter von allen Briten, die sie hier irgendwo versteckt hielten. Wir waren 40 Stück. Ich musste einen Test machen, dass ich mich mit der deutschen politischen System auskenne. Das habe ich wirklich gut hingekriegt. Ich habe den Test probiert, die in England machen für die Ausländer. Da habe ich keine einzige Antwort gekannt. Sie dachte, jetzt bin ich angekommen. Ich bin in Afrika groß geworden. Multikulti-Familie, eine deutsche Mutter, die aus Ostpommern kam, Kriegsflüchtling, aber wir sind sehr, sehr britisch aufgewachsen. Ich habe Deutsch erst dann später in der Schule gelernt und an der Uni bin ich in Tübingen gelandet für ein Auslandsjahr und das war das Jahr 81 und wir sind, unsere Familie, wir sind absolute Queen-Fans, absolut, durch die Reihe. Meine Großeltern waren schon Queen-Mutter-Fans und meine Großmutter hat sich schon angezogen wie die Königin Mutter und als absolut. Das haben alle damals. Und das war das Jahr, in dem Prinz Charles Lady Diana geheiratet hat. Und ich sitze in Tübingen, in der Diaspora, da interessiert sich keine Maus für diese Hochzeit. Und wie viele von euch haben sie angeschaut damals? Ich war in der falschen Stadt offensichtlich. Aber es hat ein gutes Ende. Es gab einen jungen Mann, groß, nüchtern. Meine Mutter hat gesagt, du heirate einen nüchternen, sachlichen Deutschen. Blaue Augen, Naturwissenschaftler. Und er hat zu meiner totalen Überraschung gesagt, er schaut gerne diese Hochzeit an mit mir zusammen. Ich dachte, das ist Liebe, den will ich heiraten. Also meine Mutter hatte gesagt, nach einem Liebeskummer, den ich hatte mit einem Engländer, such dir einen soliden Deutschen aus. Er war immer eine gehorsame Tochter. Ich dachte, der ist es, den nehme ich. Und zum Glück hat er das Gleiche gedacht und so bin ich sehr fröhlich im Schwabenland gelandet. Der einzigen Fleck Erde, wenn du in Afrika aufgewachsen bist, dann weißt du das zu schätzen, wo man spazieren gehen kann, ohne in Hundekacke reinzulaufen. Wo die Komposttonnen so sauber sind, dass man sie im Wohnzimmer stehen haben könnte. Die Treppenhäuser erst recht, die duften immer. Die Torten immer exakt sauber mitten auf dem Teller. Kriege ich bis heute nicht hin. Mein Mann ist Pastor einer Freikirche in der christlichen Gemeinde Reutlingen. Er war Biologie- und Chemielehrer und dann ist er, wir hatten so einen Hauskreis von Jugendlichen. Haben Bibelarbeiten gemacht und dieser Hauskreis wuchs und wuchs und wuchs, ohne dass wir es so geplant hatten. Und jetzt sind es etwa 400 Leute, die dann zusammenkommen an einem Sonntag. Und seit Jahren macht mein Mann das hauptamtlich. Viel Jugendarbeit, Asylantenarbeit, Kinderarbeit war so ein bisschen unsere Passion, unsere Leidenschaft. Ich unterrichte, oder ich versuche es zumindest, Englisch und Musik an der Freien Evangelischen Schule. in Reutlingen und bin inzwischen, ohne das zu planen, Autorin von einigen Büchern und Referentin. Und Kinder sind aus dem Haus, da kann man so ein bisschen mehr sein Leben neu gestalten, ist ein bisschen freier. Wir haben 4 erwachsene Kinder, Schwiegerkinder und das 5. Enkelkind unterwegs. Das zu uns sehr fröhliche Großeltern geworden. Ich habe einen Büchertisch draußen, um das da schnell, weil ich das sonst immer vergesse, euch zu sagen, was da drauf ist. Ich habe Kinderbücher, alle für 10 Euro, so Eddie im Eis und Ostergeschichte für Kinder, eingepackt in so ein Eikarton, da die Babys lutschen gerne dran. Das ist ein fantastisches Geschenk für Babys, die lesen das Buch nicht, aber die lutschen das. Sehr zu empfehlen. Ich habe auch, es ist nicht Weihnachten, aber wir machen in Reutlingen in der Kathedrale Marienkirche, machen wir jedes Jahr so ein englisches Festival of Carols. Wir haben es aufgenommen dieses Jahr. Die vielen traditionellen Weihnachtslieder. Ich habe 10 Stück dabei, der Erlös geht zu Open Doors, verfolgte Christen. 1000 Leute, die englische Weihnachtslieder singen in einer Kathedrale. Ist live, es ist keine professionelle Studioaufnahme. Da lesen meine Töchter manche der Lesungen, auch ein Lied von mir dabei. Also wer da eins mitnehmen möchte für nächstes Weihnachten. Und dann die Bücher, ein Buch für Muttis, zum Lachen, zum Schmunzeln, euch zu helfen, mitten in dem Chaos, klebrigen Chaos der Kleinkindererziehung, das Lachen nicht zu vergessen. Das ist das Buch, das ich gerne gelesen hätte, als ich 4 kleine Kinder um mich herum hatte. Ich habe gebetet, Herr, wenn wieder erwarten, irgendwas aus diesen Kindern wird, dann schreibe ich auch ein Buch. Einfach das Chaos beschreiben und dann drüber lachen, das ist sehr therapeutisch. Leben am reich gedeckten Tisch, Bibelarbeiten lebendig gemacht für heute. Gott in den Schattentälern des Lebens, befinde mich selber in einem. Mein Papa ist gestorben vor einem Monat, ich knabbere ganz arg dran. Ich war ein Daddy's Girl und er fehlt mir ganz arg. Und diese Bibelarbeiten sind aus den Leidensteilen des Lebens, Schattenseiten, wo du fragst, Gott, gibt's dich überhaupt? Und wo bist du? Aus der Bibel und dann frisch von der Presse zum ersten Mal dabei, von Wunsch dazu zu gehören, das Problem Einsamkeit. Warum sind wir einsam? Warum haben wir das Gefühl, manchmal entwurzelt zu sein, nicht so richtig dazu zu gehören? Und woher kommt das und wie hat Gott eine wunderbare Lösung draufgegeben? Ich habe auch Romane geschrieben, nicht Rosamunde Pilcher, da weiß man nicht auf der ersten Seite, wen sie kriegt. Die sind super für Teenager, christliche Werte drin, gesunde Stoff, gesunde Geschichten, die aber spannend sind, ein paar Leichen dabei, das braucht man in einem Roman. Ein bisschen Detektiv, ein bisschen Horror. Deshalb auch für die Jungs, also Jungs lesen die gerne, zu meiner Überraschung. Handbuch für Frauen, für Frauenkreise, auch Bibelgeschichten und dann meine Biografie unter dem Flammenbaum. Also da ein paar Sachen, die man kann all die Weihnachtseinkäufe heute erledigen für dieses Jahr. Signiert mit einer Widmung drin, also und da gibt es auch ein paar Putzsachen dazu, also wir sind bestens bedient heute. Aber heute, Frühjahrsputz für die Seele zum eigentlichen Thema und zum Buch, das für mich das vergriffenste und das wichtigste ist in meinem Leben und das ist die Bibel und das ist das Buch, das mich für alles andere inspiriert. Da wollen wir uns ganz kurz, einen kurzen Streifzug durch eine bekannte Bibelgeschichte. Wenn du sie nicht kennst, lernst du sie heute kennen. Eine der Begegnungen mit Jesus. Frühjahrsputz für die Seele. Wir haben das schöne Gedicht gehört von Daniela vorher, das fand ich echt köstlich. Frühling ist auch die Zeit, wenn die Sonne rauskommt. Und du siehst zum ersten Mal, was alles an deinen Fensterscheiben hoch und runter gekrabbelt ist. Bei mir gibt es so klebrige Fingerabdrücke von Kindern, Enkelkindern, irgendwelche Flecken, wo ich nicht weiß, wo sie herkommen. Die Nacktschnecken laufen sie auch bei euch hoch an den Fenstern, die hinterlassen Spuren, also Nacktschneckenspuren, die wegzukriegen. Da muss jemand mir den Putzmittel zeigen, der das hinkriegt. Und dann ist man froh. Also bei der beschwingten Musik dachte ich, das würde zum Fensterputzen gut passen. Ich habe eine Sache mit Teppich. Ich war ein Internatskind und als ich meinen Mann das erste Mal, über Heirat gesprochen habe, gesagt, ich habe eine Bedingung für einen Ehemann, auch einen Deutschen. Ich muss immer Teppich haben in meinen Wohnungen, weil wir hatten so Spreiseln immer in den Füßen im Internat von den Holzböden. Und so habe ich beschlossen, immer Teppich ist für mich der Inbegriff von Luxus. Wir haben einen neuen Teppich. Noch sah der Teppich flauschig und sauber aus und duftete nach Möbelhaus. Alles in mir schrie danach, ihn so schön zu behalten, wie er war. Wenn alles jedoch seinen gewohnten Lauf nehmen würde, würde dieser Teppich innerhalb kürzester Zeit eine Geschichte zu erzählen haben. 15 Jahre später sah der Teppich viel schlimmer aus, als ich es mir ausgemalt hatte. Den Corona-Fleck vom Abend Deutschland gegen Portugal, an dem das Haus voller Jugendliche war, hatte ich mit einem Blumenübertopf abgedeckt. Die unansehnlichen Teespuren vom Formel-1-Nachmittag waren nach meinen Reinigungsversuchen noch dreckiger als vorher. Jedes Putzmittel, das das Haus aufweisen konnte, war draufgekippt und hineingeschrubbt worden. Schließlich parkten wir den großen Sessel drauf, der dadurch etwas seltsam positioniert war, den Teefleck aber elegant zudeckte. Ein Läufer verdeckte die gräulichen Bahnen, die von der Tür bis zur Sitzrunde führte, und meine Kuscheltiere saßen strategisch auf den Überresten von Blumenerde und flüssigem Dünger, die den Teppichteil neben der Terrassentür schmückten. Das war eine von Stefans Versuchen gewesen, Eisstiele in Blumentöpfe zu pflanzen, in der Hoffnung, dass sie zu Stieleis wachsen würden. Sah ganz schrecklich aus. Und mein Mann sagt bis heute, warum nehmen wir nicht irgendeinen Parkettboden, Schatz, die kann man auch viel leichter reinigen. In Afrika, als wir in Afrika aufwuchsen, war es unmöglich, geputzt zu bleiben, für irgendeine Länge. Alles war immer mit einer dünnen Schicht Staub abgedeckt. Du konntest putzen, was du wolltest. Wir haben im Dreck gewühlt. Wir hatten eine Kindheit, das war Nordnigeria, eine Kindheit wie Pippi Langstrumpf. Wir hatten ein Pferd, aber kein Äffchen. Durch die Landschaft, kein Rücksicht auf Sauberkeit. Wir hatten immer die gleiche Hose an. Sobald sie braun hinten war vom Rutschen auf dem dreckigen Boden, wurde sie gewechselt, gewaschen und nochmal die gleiche Hose. So wuchsen wir auf. Alles gesammelt. Meine Schwester wollte Ärztin werden. Und sie hat immer so Kadaverreste gesammelt, wenn wir spazieren gegangen sind. So hatten wir Sammlung, also von Tieren, nicht von Menschen. Obwohl sie manchmal auch darum lagen. Sammlungen von alten Knochen, wir hatten Seifen, Stoffreste, Kollektionen, wir hatten eine Rennbahn für Kakerlaken, wir hatten ein Krankenhaus für Fliegen, ein Lernschwimmbecken für Kaulquappen, eine Eidechsenschule, ein Erholungsheim für zerdrückte Käfer. Unsere Fantasiewelt hatte keine Grenze. In der Trockenzeit gab es nur wenig Wasser, es waren Rationen, also Wasser war kostbares Gut. Und so hat man nur das Nötigste verwendet. Wir durften alle 2 Tage ein Bad nehmen. Das Wasser war braun, als es schon aus der Hahn rauskam. Manchmal war man noch dreckiger nachher als vorher. Vor allem, weil alle 3 mussten durch die Badewanne. War nicht allzu sauber. Und war man dankbar, überhaupt Wasser zu haben. Und dann kam die Regenzeit. Erste Regen. Und Wasser floss aus dem Himmel und wir haben unsere Schwimmanzüge angezogen und sind rausgerannt und einfach so. Also ich kann verstehen, warum Leute manchmal Regengötter anbeten. Das war so eine Erleichterung, als endlich Regen kam, Staub weg, du konntest durch die Fenster schauen, du konntest atmen, du konntest trinken, du konntest baden, ohne hemmungslos dich waschen morgens, ohne Sorge, dass das Wasser ausgeht, Zähne putzen, ohne dass so Sandkörnchen in dem Zahnbecher drin waren und so weiter. Wir haben sehr früh im Leben durch das Leben in Afrika gelernt, Putzmittel und Wasser zu schätzen, was für ein kostbares Gut das ist. Wir haben auch gelernt, dass die Seele Putzmittel braucht. Meine Eltern sind nach Afrika gezogen, um Ruhe zu suchen für ihre Familie. Mein Vater war frisch vom Krieg in Japan zurückgekommen, hatte gerade noch am Ende, er war sehr jung, er ist mit 18 dann hin und das war Kriegsende. Meine Mutter war Flüchtling, wie schon gesagt, aus Ostpommern. Die hatten sich in England getroffen, geheiratet und zum Glauben gekommen. Meine Mutter war zum Glauben gekommen in der Kirchengemeinde meines Papas. Und die wollten einfach ein ruhiges Leben für ihre wachsende Familie nach all diesen Turbulenzen. Sind nach Nordnigeria gezogen. Das war der ruhigste Fleck Afrikas zu der Zeit. Und kurz darauf, die sind in 1960 dahin gezogen. Ich war 18 Monate alt. 1966 brach der blutigste Krieg aus, direkt in unserer Stadt. den Afrika jemals gekannt hat, den Biafra-Krieg. Da haben wir, habt ihr vielleicht, die, könnt ihr euch an die Bilder erinnern damals, die aus Biafra, die hungernden Kinder, das war die erste Welle von Hungersnot, den wir an unserem Fernsehen gesehen haben. Was macht die Seele in so einer Situation? Wir haben es als kleinen Kindern mitgekriegt, wie das ist, wenn man, wenn das Leben jederzeit aus sein kann. Und was tut das mit der Seele? Es gibt vieles, was die Seele verunreinigen kann, wo wir Putzmittel und Frühjahrsputz für unsere Seele brauchen. Was kann es sein? Es muss nicht ein Krieg sein, es kann Krankheit sein, es kann das Gefühl, das ich immer wieder in den vergangenen Wochen hatte, mit diesem Verlust zurechtzukommen, wenn ein nahestehender Mensch auf einmal nicht mehr da ist. Die Seele macht Purzelbäume, die Welt ist auf einmal eine andere. Die Bezüge, die du hattest, sind nicht mehr da. Du denkst mitten im Tag, oh, das muss ich Papa, Papa ist nicht mehr da. Und du musst alles, deine Landschaft umbauen. Du musst Entscheidungen treffen. Werde ich verbittert? Ziehe ich mich zurück in mein Schneckenhäuschen? Bemitleide ich mich selber? Oder gehe ich wohin damit? Kann ich damit arbeiten? Kann was Gutes draus kommen? Es kann eine eigene Krankheit sein. Es kann die Krebsdiagnose sein, die auf einmal auf dem Tisch liegt. Von dem Ehemann, von einem selber, von einem Elternteil. Bei meinem Papa war es Krebs, bei meiner Mutter auch. Es kann familiäre Probleme sein, die auf einmal reingeschwappt kommen. Das Kind geht in die Irre. Die Ehe von dem Kind bricht auseinander. Ein Enkelkind kommt krank auf die Welt. Es gibt ja eine Menge von Sachen, die da reinkommen. Du denkst, alles ist geordnet in deinem Leben und von heute auf morgen ist es nicht mehr so. Ich weiß nicht, ob ihr das Gefühl kennt, das kenne ich sehr gut von dem Tag, als unser erstes Kind kam auf die Welt. Sie war 12 Wochen zu früh, 27. Schwangerschaftswoche. Plötzlich, es musste ein Not-OP sein und das Kind war da und niemand wusste, ob es überleben wird oder nicht. Und ich erinnere mich an das Gefühl von der Ewigkeit zwischen gestern und heute. Gestern habe ich die Wäsche noch aufgehängt. Gestern habe ich über die Handwerker geschimpft. Gestern habe ich Kartoffeln gekauft, neue Hose. Und heute auf einmal Intensivstation, Krankenwagen, OP, Lebensangst. Und du denkst, gestern habe ich über die Handwerker geschimpft? Gestern habe ich Wäsche aufgehängt? Das Leben war so normal? Und heute hänge ich im Limbo zwischen Tod und Leben. Kennt ihr das Gefühl? Und du denkst auf einmal eine andere Welt zwischen hier draußen und Intensiv und Krankenhausbett oder finanzieller Zusammenbruch oder Scheidung. Der Schmerz, der schlimmer ist als alles andere, der Schmerz von gebrochenen Freundschaften, von Beziehungen, wo du dachtest, da ist Verlass drauf und auf einmal ist sie weg und sie schimpft über dich und lästert über dich. Das ist auch ein ganz besonderer Schmerz, der die Seele beschmutzen kann. Es kann einfach normale Enttäuschungen sein. Du hast gehofft auf den Job, du hast gehofft auf die Rente, du hast gehofft auf irgendwas und hast es nicht bekommen, auf die Freundschaft, auf den Telefonanruf, auf die Geburtstagskarte, auf den Muttertagsgruß von dem Sohn. Es können auch Kleinigkeiten sein, die einen doch belasten und bitter machen und enttäuscht machen. Es kann auch Schuld sein. Schuld, ich hätte das anders machen sollen. Warum habe ich diese doofe Entscheidung getroffen? Warum habe ich nicht auf die Ermahnungen gehört? Warum habe ich das getan oder das gesagt und jetzt ist nichts mehr wieder gut zu machen? Kennt ihr auch das Gefühl? Das sind alles Dinge und jede, ich habe nur einige aufgezählt, jeder kann sicherlich ihre Liste machen von Dingen, die Fensterscheiben klebrig machen in der Seele, wo du nicht mehr sehen kannst, wo die Sonne nicht mehr durch kann, die Wärme nicht mehr durch kann, die Putzlappen nicht mehr reichen, um das sauber zu machen. Und du kannst so viel Putzmittel und Therapien und Mechanismen und Bücher und Arztbesuch und was auch immer hineinschütten, wie ich auf meinen Teppich. Und es scheint nur noch schlimmer zu werden. Ich habe mir doch so viel Mühe gemacht. Warum ist das schiefgelaufen? Eine Frau, die Jesus getroffen hat, in Johannes, in dem Evangelium von Johannes, erzählt davon, hat genau das erlebt. Ich weiß nicht, ob ihr so Jahreslosungs-Fans seid, ob irgendjemand sich daran erinnern kann, was die Jahreslosung war letztes Jahr. Es hatte auch mit Wasser zu tun. Es kam aus dem Buch von Offenbarung, Ende der Bibel. Kommt zu mir, all die, die durstig seid. Und ich werde euch geben von der Quelle des Lebens. Und dieser Vers, einige kennen das noch, stützt sich auf einen Vorfall im Johannes, wo Jesus mitten auf einer Reise, sehr müde, sehr, sehr Hitze, Israel, er ruht sich aus an einem Brunnen. Und in Israel, die Brunnen hatten die gleiche Funktion wie bei uns in Nigeria. Du warst heilfroh, wenn du Wasser aus der Ferne gesehen hast. Wenn es auf ein Dorf zuging, da waren Zisternen, weil Wasser oder nicht Wasser war Leben oder Tod. In der Kultur damals, wie bei uns in Afrika, war lebenswichtig. Und Jesus ruht sich aus an diesem Brunnen in Samaria. Und es gab dort eine Quelle von Jakob, dem alten Patriarch, der ein bisschen so ein Held war in der jüdischen Kultur. Er war ermüdet, er setzt sich hin und seine Freunde gehen hin, um zur Bäckerei um Brot zu holen. Die haben auch noch Hunger. Da kommt eine Frau aus Samaria, es war Mittagszeit. Interessant, es ist wichtig, diese Details. Wasser zu schöpfen und Jesus sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Sie ist völlig baff. Ich erzähle die Geschichte ein bisschen nach für die, die sie nicht kennen. Die Frau ist baff aus drei Gründen. Erstens, dass ein Mann sich überhaupt mit einer Frau unterhält, damals war ein Skandal. Vor allem, wenn es ein Rabbiner war, ein Theologe. Also die hatten so ein bisschen die Verordnung, oh, Frauen mit Vorsicht. Die hatten noch keinen Weltfrauentag und Weltfrauen dies und Frauenemanzipation. Und damals war in ihrer Kultur drin, war nicht in Gottes Kultur drin. Aber in menschlicher Kultur, Frauen, Hände weg. Vor allem, wenn du ein Rabbiner bist, Theologe, Priester, Pastor, was auch immer das man heute nennen würde. Drittens, also er war ein Mann, er war ein Rabbiner, er war ein Jude. Und die Jude und die Samariter hatten es nicht so miteinander. Die hassten sich. Und so gab es drei Gründe, warum dieser Mann kein Wort mit ihr sprechen soll. Und er sagt zu ihr, gib mir zu trinken. Die fällt fast um vor Schock. Seine Jünger waren weg und sie sagt, was, du bist ein Jude, du bittest mir was zu trinken, ich, eine Samariterin? Denn die Juden verkehrten nicht mit den Samaritern, lesen wir da ganz nüchtern. Dann sagt Jesus was Interessantes. Wenn du gewusst hättest, wer mit dir spricht, dann hättest du gesagt, gib mir lebendiges Wasser. So ein bisschen rätselhaft, wie er spricht. Lebendiges Wasser und ich hätte es dir gegeben. Sie schüttelt ihn, wo hast du denn lebendiges Wasser, was ist das überhaupt? Bist doch nicht größer als unser Vater Jakob. Und dann sagt Jesus, jeder, der dieses Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Aber wer von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben kann, der wird nicht dürsten in Ewigkeit. Auch ein bisschen rätselhaft. Jesus spricht manchmal mehrschichtig. Er nimmt das, was gerade da ist und macht eine Story draus, Gleichnis draus. Hey, liebe Frau, dieses Wasser, es macht dich wieder durstig, ich muss morgen wiederkommen. Er redet nicht über leiblichen Durst, über körperlichen Durst, er redet über die Durst, den Durst der Seele. Und es wird eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Die Frau sagt, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste, ich nicht hierher komme, um zu schöpfen. Dann macht Jesus was ganz Schlaues, sagt, geh hin und hol deinen Mann. Sie sagt, ich habe keinen. Und er sagt, weiß ich schon. Du hast 5 gehabt. Und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Oh. Unverschämt. Er deckt ihr ganzes Leben auf. Und wisst ihr, ich glaube, da halten wir einfach an. Man könnte viel mehr sagen über diese Geschichte, wie es dann weitergeht. Warum spricht er das an? Lebendiges Wasser. Und du in deiner Situation, liebe Frau, womit hat sie ihre Seele versucht zu sättigen und zu tränken? Mit Liebe. Sie hat Liebe gesucht. Sie war nicht absichtlich eine Hure geworden. Ich glaube, das ist keine Frau. Sie war auf der Suche nach Nähe, nach Zugehörigkeit, nach Liebe, nach einer Seele, die rein ist, die geliebt ist, die getragen wird. Ein paar Sachen über diese Frau. Nachher entfacht sich eine Diskussion über Anbetung. Was ist die richtige Anbetung? Gibt es auch heute Liturgie richtig, mit Orgel, mit Schlagzeug richtig? Wo soll man anbeten? Kann man auf dem Feld Gott begegnen? Muss man in die Kirche gehen, um zu beten? Eine dieser klassischen theologischen Diskussionen. Müssen wir hier in Samaria, können wir es hier machen, können wir es in Jerusalem? Scheint nicht sehr viel damit zu tun haben, aber Jesus lässt sich drauf ein und er sagt am Ende, weder hier noch da, der anbetet. Der Gott begegnet hier drin, im Herzen, da fängt es an. So die Geschichte, ganz lange Geschichte, ganz kurz nacherzählt. Die wahren Anbeter, den Vater im Geist und in Wahrheit, das ist eine innerliche Einstellung, sagt Jesus zu ihr. Es hängt nicht von den Äußerlichkeiten ab. Ein paar Sachen über diese Frauen. Vielleicht bringe ich euch auf den Geschmack, eure Bibel abzustauben und diese Geschichte mal selber zu lesen zu Hause. Johannes 4, mittendrin, so letzte Drittel der Bibel, Anfang des Neuen Testamentes. Sie ist gebildet. Die Frau ist tief gefallen. Woher weiß ich das? Sie kann diskutieren. Die kann kontern. Die kennt sich theologisch gut aus mit den Sachen wie Anbetung. Sie macht sich Gedanken über Gott und die Welt. Die ist hochintelligent, unerschrocken. Sie hat sich viele Gedanken über Gott gemacht. Ich vermute, dass sie sehr tief gefallen ist, weil sie eben so gebildet ist und so rhetorisch gut drauf. Wahrscheinlich fing es an mit einer Männergeschichte, die schiefgelaufen ist. Die große Suche nach der Liebe eines Mannes. Und dann versucht sie es mit dem Nächsten, der könnte es doch sein. Der ist doch anders wie der. Geht's wieder schief. Und dann mit dem Nächsten. Und dann bei Nummer 4 macht sie sich gar keine Mühe, ihn zu heiraten, der wird eh schief laufen. Ist auch. Nummer 5. Lebt sie mit ihm zusammen, damals ein absoluter Skandal. Und heute auch nicht ratsam. Hey, ich sage den jungen Frauen immer, zerrst einen Ring an den Finger. Ja, öffentliches Versprechen, das ist wahre Emanzipation. Ein Mann, der zu mir steht, der das verspricht öffentlich. Und dann kann man über alles andere reden. Ich weiß, es ist sehr altmodisch, aber ich stehe dazu. Ich finde das wahre Freiheit, wenn ich weiß, wenn es vorher überlegt. Natürlich keine Garantie, aber sie ist einfach da reingeschlittert. Wie viele junge Frauen heute, na, hoffentlich, naja, wenn ich mal mit ihm geschlafen habe, dann wird er bei mir bleiben. Nicht unbedingt so. Oft ganz im Gegenteil. Sie will ihn nicht mal heiraten. Es wird nichts. Ich weiß nicht, wie viele Kopfkissen diese Frau nass geheult hat nachts. Ich weiß nicht, wie viel, ich möchte nicht wissen, wie viel Säure auf ihre Seele gekippt wurde. Verletzungen und Verletzungen und Verletzungen, bis alles verdunkelt ist in dieser Seele. Warum geht sie zum Wasserholen in der Mittagszeit? Ha, die anderen Damen sind immer früh morgens gegangen. Niemand ist auf sie gut zu sprechen. Und sie auch auf niemanden. Sie will keinem begegnen. Sie ist einsam. Wie geht nicht mehr? Verkalkt diese Seele vor Enttäuschungen, Verrat. Sie hält Jesus auch auf Abstand, sie ist vorsichtig, sie versucht abzuweichen auf Diskussionen über Theologie, aber er legt seinen Finger auf den wunden Punkt. Einsamkeit, giftige Blicke von den Frauen, kann man sich vorstellen, neugierige, glotzende Blicke von den Männern, man muss immer ein bisschen zwischen den Zeilen lesen, sich vorstellen, Detektiv spielen, wie das für diese Frau gewesen ist, warum sie niemandem begegnen wollte, tief gefallen. Und dann wartet einen auf sie am Brunnen. Man könnte hier aufhören und sagen, das ist alles, was man wissen muss. Egal, in welcher Schmerz man sich befindet, welche Säure auf die Seele gekippt wurde, welche verdunkelte, klebrige Stelle an den Fenstern diese Seele sind, welche Trauer einen bewegt und belastet, welche Sorgen wieder zu Hause auf dich warten nach diesem Frühstück, welche Ängste und Sorgen für die Zukunft, welche Schuld auf einen lastet. Das hätte ich doch anders machen sollen. Ein Blick in die Augen von Jesus Christus und eines weiß ich, ich bin nicht übersehen worden. Da wartet einer auf mich am Brunnen und bietet lebendiges Wasser an. Ein Wasser, das die Seele auch mitten in den Trümmern eines gebrochenen Lebens wieder sättigen kann, wieder erfrischen kann. Jesus hakt sich ohne Umschweifen in ihr Leben rein. Er kann das, ohne zu verletzen. Er kann sagen, du liebe Dame, Mann Nummer 5 wird es auch nicht bringen. Komm zu mir, all die, die beladen sind, schwer beladen. Ich werde euch Ruhe geben. Ich gebe dir ein Wasser, das anders ist. Dieser Mann wird dich auch enttäuschen. Dieser neue Job wird dich auch enttäuschen. Alles, worauf wir setzen, dieser neue Handy wird dich auch enttäuschen, wenn hier lauter junge Damen sitzen würden. Diese neue Klamotten werden es auch nicht bringen. Kennt ihr das? Wenn ich das nur hätte, dann wäre ich glücklich. Wenn ich den Mann nur geheiratet hätte und nicht den, dann wäre ich glücklich. Wenn ich nur ein Kind hätte, wäre ich dann glücklich. Wenn ich nur kein Kind hätte, wäre ich glücklich. Wenn ich nur Single wäre, wäre ich glücklich. Wenn ich nur verheiratet wäre, irgendwann müssen wir blicken. Fromm hin oder her, Bibel hin oder her. Dass unsere Seele für etwas anderes gemacht ist, als nur diese fieberhafte Suche nach vielleicht könnte es das sein. wenn ich endlich gesund wäre. Oh, das wäre so schön, wenn man mit Krankheit einfach weggebeamt aus meinen Problemen, wäre ich glücklich. Jesus in seiner Zärtlichkeit, in seiner Liebe sagt, nein, liebe Frau, auch wenn du all das hättest, irgendwas in diese Seele schreit nach einem lebendigen Wasser, nach einem Frühjahrsputz, der tiefer geht, als nur geschwind mal drüber und morgen ist wieder dreckig. Wir haben gerade am Tisch gesprochen, wie es ist, wenn die Kinder das Haus verlassen. Ich habe gesagt, ja, eine Sache ist schön, man putzt die Küche und sie bleibt einen Tag lang sauber. Am nächsten Tag, ha, irgendjemand war drin. Jetzt kann man den Ehemann die Schuld geben für alles, oder? Vielleicht war es selber. Irgendwas geht verloren und ich kann nur mich selber beschuldigen im Haus. Nee, das ist ein Frühjahrsputz, der bleibt. Der bleibt. Es ist völlig vom Kopf gestoßen, als Jesus sie anspricht. Das ist sie nicht mehr gewohnt. Und das mit so auf Augenhöhe, mit Respekt. Ein frommer Mann, ein Jude, ein Skandal. Er piekst direkt in die ausgedörrte Seele hinein und er ist nicht auf der Suche nach dem, was die anderen Männer von ihr wollen. Sie zu missbrauchen, zur eigenen Triebbefriedigung oder was auch immer. Und er lenkt die Frage genau auf die Stelle. Für jede von uns ist es was anderes. Jede von uns hat eine Anfälligkeit irgendwo, wo wir suchen, unsere Sättigung zu finden, unser Frühjahrsputz zu finden, das, was uns rein macht, uns Klarsicht gibt. Und natürlich weiß er, dass sie keinen Mann hat. Und dann kommt dieses Gespräch über Anbetung. Jesus lässt sich drauf ein. Ein bisschen langweiliges Gespräch. Sollen wir hier anbeten, da anbeten? Was hat das damit zu tun? Eigentlich alles. Ich dachte als Kind, ich habe den mittleren Teil immer übersprungen von dieser Geschichte. Ich fand es ein bisschen blöd. Wieso reden sie nicht über Sex, sondern über Anbetung? Alles miteinander zu tun, weil das, wo wir unser Herz verschenken, wo wir unsere Gedanken drumherum kreisen, unsere Sehnsüchte gerichtet sind, unser Geld, unsere Zeit, unsere Energie, unsere Träume, folge dieser Spur und am Ende findest du einen Thron und das ist das, was du anbetest, egal wie fromm du tust oder nicht tust. Das, womit unsere Lebensenergie investiert wird, sagt Jesus. Letztlich bei der Frau, klar, es war Liebe, es war die Suche nach Anerkennung auf der billigen Tour. Sie war sicher eine attraktive Frau. Wo suchst du dein Ansehen? Wo suchst du seinen Sinn im Leben, deinen Sinn im Leben? Das ist die Sache, die dann gefährlich wird. Wenn mein Mann mich glücklich machen muss, dann sieht es anstrengend aus für unsere Ehe. Wenn meine Kinder mein Eins und Alles sind und ich bin am Boden zerstört, wenn mein Sohn meinen Geburtstag vergisst, dann sieht es schwierig aus für die Beziehungen. Wir überlasten Menschen, wenn wir zu sehr unseren Sinn in ihnen suchen. Wenn dein Job dich glücklich machen muss oder die frische Luft, die jetzt reinströmen wird, uns bald glücklich machen wird, brauchen wir. Vielen Dank. Alles, wo wir versuchen, unsere Hoffnung draufzusetzen, irgendwann wird es uns enttäuschen. Das meint Jesus mit dem lebendigen Wasser. Das Wasser, das macht durstig, wenn Finanzen dein Wasser sind. Irgendwann ist das Geld nicht mehr das, was glücklich macht. Wenn deine teure Urlaub dein Wasser ist, dass du von einem Ort reisen, na ja, die anderen sind neidisch und ja und. Wenn unsere Gesundheit unser Gott wird, ich habe einen Cousin, der hat gesagt, bei seinem veganen Diät wird er bis 100 leben. Und er setzt alles dran, sein ganzes Leben ist darauf ausgerichtet, dass er bis 100 lebt. Ich denke, gefährlich. Gefährlich kann alles Mögliche dazwischen kommen. Es ist ein Gott geworden. Er setzt Geld dafür ein. Wir verstehen uns super gut. aber ich denke, ist das lebendiges Wasser, sättigt das wirklich die Seele? Nichts gegen vegan essen oder gesund essen. Das sind alles gute Dinge. Alles, oft sind die guten Dinge, die uns so wichtig werden. Weißt du, ob ihr wisst, was ich meine, wenn unsere Familie, eine gute Sache, eine Familie gut zu pflegen, aber wenn unsere Kinder unser Gott werden, dann werden wir ihnen das Leben zur Hölle machen, wenn sie unsere Erwartungen nicht erfüllen. Wir müssen sie loslassen manchmal und sie ziehen lassen. Und irgendwas außerhalb von Jesus, von Gott, wenn wir versuchen, dass das uns glücklich macht, irgendwann mal werden wir verbittert. Jesus hat eine ganze Predigt dem Thema gewidmet, in Matthäus 5, die Seligpreisung nennen wir die, wo er das Gegenprogramm stellt. Gesegnet sind die, die trauern, die Verluste erleben, die werden getröstet werden, die Armen im Geist, die, die nichts vorzuweisen haben, die nicht Anerkennung suchen in dieser Welt, die werden es von Gott bekommen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und alles andere wird dir hinzugefügt. Hat er ständig an diesem Thema hat er rumgehammert, hat sich seine Jünger damit genervt. Die wollten eine Erfolgsstory mit Jesus. Die wollten die Römer vertreiben. Jesus auf dem Thron, wir seine Mitarbeiter, seine stellvertretende Messias und so weiter. Sie wollten eine Erfolgsgeschichte. Und er hat gesagt, nee, das ist ein anderes Reich. Das ist ein Reich, das vom Himmel kommt. Das ist ein Reich, das unsichtbar ist, das ewig ist. Das ist das lebendige Wasser. Mittendrin, wo es weh tut, legt er seinen Finger drauf. Die innere Durst, die vergeblichen Versuche, diesen Durst an diese Welt zu löschen, durch menschliche Liebe, durch Anschaffungen, durch Urlaub, durch Dinge, die ich vorweisen kann, in dem Versuch zu zeigen, ich bin wer, ich habe es geschafft, guck mal, ich habe ein Haus, ich habe ein Auto, ich habe einen tollen Ehemann, ich habe diesen, jenes. Nein, das irgendwann mal hat das ausgedient, sagt Jesus. Wen bete ich an? Wo versuche ich, mein Frühjahrsputz zu bekommen oder mit anderen Bildern meinen Durst zu löschen? An diesen frommen Ritualien vorbei, wo kreisen meine Gedanken, worüber rege ich mich auf? Folge den Sachen, ganz ehrlich. Was regt dich auf im Leben? Vielleicht ist das etwas, was dir zu wichtig geworden ist? Jesus legt den Finger drauf und lädt diese Frau ein in eine sättigende Beziehung zum lebendigen Gott. Die Bibel redet gleich ganz, ganz klar über ein Wort, das wir ungern in den Mund nehmen heutzutage, das heißt Sünde. Trennung von Gott. Er warnt eindringlich davor, dass das das größte Problem ist in unserem Leben. Es ist nicht, dass wir dies und jenes nicht haben, dies und jenes Glück nicht erreicht haben, dies und jenes Ziel nicht erreicht haben, Defizite haben, Verluste haben. Wenn du durch die Evangelien liest, er wechselt immer das Thema auf Leute, das eigentliche Problem. Immer das einzige Problem, was dir in Zeit und Ewigkeit zu schaffen machen kann, ist, wenn du diese lebendige Beziehung zu Gott nicht hast. Und lädt ein dazu, dass man da reinkommen kann, dass man Gott kennenlernen kann, dass man seine Sünde, dass man Vergebung für die Sünde bekommen kann. Die Kirchenväter haben es geblickt. Wenn man Paul Gerhardt, die Lieder von Paul Gerhardt singt, ich singe sie sehr gerne, wo er sagt, oh Haupt voll Blut und Wunden, wir werden es wieder singen in der Osterzeit. Das Beichtgebet, das wir beten, der Liturgie jede Woche, wenn du in die Kirche gehst, wir kehren um von unserer Sünde. Spurgeon hat gesagt, der bekannte englische Prediger, das Leben ist nicht das, der Tod ist nicht das Problem, nicht das, wovor man fürchten muss, sondern das Leben ist das Problem. Wie leben wir? Wo finden wir unsere Reinigung, unsere Befreiung im Leben? Jesus legt den Finger auf den wunden Punkt. Die Frau ist nicht beleidigt, hätte sie sein können, mit welchem Recht? Und was, das, dafür bin ich hierher nicht gekommen. Ah, ich dachte, er gibt mir irgendeine Lösung. Und er sagt, nein, die Einladung ist zurück ans Herz Gottes. So, Druck, Zwang, wie kann er nur so persönlich sein? Sie lässt ihren Krug stehen und sie rennt zurück in das Dorf und holt die Dorfbewohner heraus, um zu hören, was dieser Jesus zu sagen hat. Sie hat dich spürt, der ist es, den ich gesucht habe. Sie geht zurück ins Leben, erhobenen Hauptes, mit einem festen Schritt. Wer in den Augen von diesem Gott zurückgeschaut hat, der kann dem der Welt wieder in die Augen schauen. Sie sagt nicht, ich habe eine neue Therapie, ich habe einen neuen Trend gefunden, ich habe ein neues Buch gelesen, neue Theologie, neue Vision, neue Strategie, gute Connections, neue Anschaffungen, Geld gefunden, alles nicht, sondern ich habe den Messias gefunden. Er ist es, der kommen sollte. Sie hatte kein Lobpreisband dabei, sie hatte nicht mal diese schöne Musik dabei, die wir heute hatten. Nichts, sie hatte nur ein brennendes Herz. Und in der Bibel finden wir sehr oft diese Menschen, die mit brennenden Herzen davongehen, zurück ins Leben, nachdem sie Gott begegnet sind. Wir lesen von den Emmaus-Jüngern nach der Kreuzigung, die sagen, hat unser Herz nicht in uns gebrannt, als er zu uns redete und das Wort Gottes auslegte. Wir haben die Naomi im Alten Testament, die zurückgeht in ihre Heimat nach dem Katastrophe in ihrem Leben. Und richtig verbittert war die Frau. Und dann nach und nach erlebt sie, dass Gott immer noch für sie ist, dass sie nicht alleine ist, dass sie mit ihm zusammen zurückgeht nach Bethlehem. Und eine kostbare Geschichte. Vor ein paar Wochen war ich in einem Jugendtreffen bei uns in der Gemeinde und ich wurde gefragt, was ist mein Lieblingsvers in der Bibel? Und ich habe gesagt, es ist immer verschieden, je nach Umständen, in denen ich bin. Im Moment ist mein Lieblingsvers, wir gehen auf Ostern zu, wo Jesus, der auferstandene Christus, im Garten erscheint und da wartet eine Frau. Und sie denkt, er ist tot, er war die Liebe ihres Lebens. Sie hieß Maria Magdala aus Magdala, eine Frau auch wie diese, aus ganz, ganz schlimmen Hintergrund. Schlimme Kindheit, schlimme Biografie, völlig kaputt. Und Jesus war ihr Lebenszentrum geworden. Und jetzt war er tot, oder so dachte sie. Und sie weint in diesem Garten. Und sie hat nach seinem Leib und seiner Leiche gesucht und hat gesehen, das Grab ist leer und gedacht, na, die haben ihn weggenommen, gestohlen. Und dann kommt dieser kostbare Augenblick, wo sie eine Stimme hinter sich hört und er sagt, Frau, warum weinst du? Das ist mein Lieblingsvers im Moment. Ein Gott, der sagt, Frau, warum weinst du? Vielleicht sagt er das zu der einen oder anderen heute Morgen. Warum weinst du? Jesus ist gerade vom Tod zurückgekommen. Er hat die Weltgeschichte in zwei Teile gespalten. Er hat Feinde, die nie geglaubt haben, dass er der Messias ist. Also wenn ich an seiner Stelle gewesen wäre, ich hätte wenigstens eine Pressekonferenz zusammengerufen. Ich wäre auf den Tempelberg gegangen, da war die ganze Welt versammelt. Es war Pessachzeit, die Touristen waren da, die Stadt wimmelte. Er hat den Super-GAU der Weltgeschichte geschafft. Vom Tod zurück, stellt euch das mal vor. Er wartet in einem Garten auf eine weinende Frau. Und dann wurde ich gefragt, was magst du so an diesem Jesus? Ich habe gesagt, genau das, genau das. Er hält sich in einem Garten auf, sie denkt, er sei der Gärtner. Wahrscheinlich hat er einen Gartenkittel an, Gießkanne in der Hand, das würde ich ihm zutrauen. Gott mit der Bratpfanne. Therese von Avila hat gesagt, wenn du Gott suchst, such bei den Kochtöpfen. Das ist der Grund, warum er so anders ist. Mit der Schürze und wäscht die Füße von seinen Jüngern. Ich habe den Jugendlichen gesagt, das finde ich unwiderstehlich. Wenn jemand mir am Anfang meines Lebens gesagt hätte, so ist er drauf, hätte ich ihn viel früher gesucht. Klar, Maria, dann sagte er ihren Namen. Er hat nicht große Zahlen, große Massen, sondern Namen, einzelne. Maria, Eva, Adam, wo bist du? Kain, wo ist dein Bruder? Elia, was machst du hier in der Wüste? Hagar, woher kommst du? Wohin gehst du? Such die Stellen aus, wo Gott Menschen beim Namen nennt. Oder irgendwann mal findest du dich selber in den Geschichten. Salome, warum weinst du? Samira, was ist mit dir? Maria, was kann ich für dich tun? Eva, ich bin da bei dir. Die Namen. Was bedeutet unsere zurück? Die Samariterin geht zurück ins Dorf, um die Freunde rauszuholen. Das heißt, zurück ins Leben, zurück in den Montagmorgen, zurück in die Familie, wo es nur kracht, zurück zum Arztpraxis ohne Angst. Was wird aus mir? Weil dieses lebendige Wasser, hat Jesus ja gesagt, es geht in die Ewigkeit. Es ist etwas, was nicht nur an diesem Leben gehaftet ist, sondern selbst der Tod konnte ihn nicht halten. Hey, wollen wir Ostern feiern mit einem krachenden Party, weil das ist das, was es für dich bedeutet. Dass selbst der Tod seinen Schrecken verloren hat. Tod, wo ist dein Stachel? Grab, wo ist dein Horror? Wo ist das Grauen des Grabes? Natürlich tut's weh. Es geht mir immer noch nach, bei meinem sterbenden Vater zu sitzen vor einem Monat. Ich träume davon, ich heule nachts, ihn so leiden zu sehen. Es ist ein Todestal, aber sein Stecken und sein Stab begleiten uns, tragen uns durch. Es gibt ein Ende. Es gibt Spannungsfelder, die wir aushalten müssen im Leben. Ungelöste Problemfelder. Diese Frau, ihr Problem war nicht weg. Der fünfte Mann saß immer noch da. Und irgendwie musste sie ihre Situation klären. Aber die Seele hatte einen Frühjahrsputz, einen Alljahrsputz, einen Sommerputz, einen Herbstputz, einen Weihnachtsputz, einen Putz rund um die Jahr, einen Dauerputz erlebt in der Gegenwart von diesem Jesus. Lebendiges Wasser für die Seele. Und dann finden wir die Menschen, die dann zurückgehen. Du kannst es dir dann leisten, sauber zu leben. Du kannst es dir leisten, zu verzichten, wenn du die Liebe deines Lebens in Jesus Christus gefunden hast, der deine Schuld getragen hat. Sie empfängt Vergebung. Jesus macht kein Thema aus ihrer Vergangenheit. Er kommt nicht mit erhobenen Zeigefinger. Er kommt nicht wie konntest du nur, und wenn ich hätte es dir schon sagen können. Und all die Dinge, die wir manchmal hören, die unsere Seele so wehtun und so Schleisen von Verwüstung da durchziehen und kratzen und im Stacheldraht einpacken. Nichts davon in der ganzen Bibel, sondern deine Sünde ist dir vergeben. Und jetzt, wo geht's hin damit? Wo geht's jetzt dahin? Nicht warum und wieso und was hast du alles falsch gemacht? Alles aufgezählt, sondern Neuanfang, Freibrief. Und jetzt die einzige Frage, die Gott interessiert, ist: Und jetzt wohin? Und wohin ist zurück ins Dorf? Hol die anderen. Das ist Kirche. Also Christsein ist, wenn ich vom Himmel geküsst werde. Kirche ist, wenn ich die anderen ranschleppe, wie manche euch heute in dieses Frauenfrühstück. Davon zu hören, wenn wir gemeinsam sagen, das ist das Beste, was ich jemals entdeckt habe. Du kannst es dir leisten zu vergeben. Wenn du verknallt bist, die Bibel vergleicht das mit einer Art, hey, die Liebe meines Lebens, meine Güte, wenn ich das gewusst hätte, dass ich so geliebt bin. Ich muss nicht gekränkt sein. Ich muss nicht mehr so schnell eingeschnappt. Nicht diese Rachegedanken gegen die Person, die mich vor 20 Jahren verletzt hat. Lass es los. Rache ist mein, spricht der Herr. Lass mich das erledigen. Er kann es viel besser als du. Und die Verletzungen, die du, kennt ihr das, wenn das wie ein Kopfkino durch den Kopf geht? So Szenen, die dir wehgetan haben. Und nachts denkst du drüber nach. Und du freust dich ein bisschen, wenn es den auch mal erwischt. Oder wenn der das auch mal erlebt, wie es ist. Ich ertappe mich dabei. Und dann lerne ich, nein, ich bin geliebt. Ich bin nicht übersehen worden. Ich habe so viel Grund, dankbar zu sein. Da ist eine, der sogar sein Leben für mich gegeben hat. Denn die Sache mit dem lebendigen Wasser ist so eine Sache. Was die Frau nicht wusste, die Samariterin, was wir wissen, ist, wie weit diese Liebe gehen würde. Maria hat es gewusst im Grab. Sie hatte die Kreuzigung mitgekriegt. Es wäre die Strafe gewesen, die uns zugestanden wäre. Unangenehm, wie es ist, diese Kreuzigung. Die Endstation meines Egoismus. Gott bringt es nicht über das Herz. Er schickt Jesus. Und er wirft sich zwischen uns und den Abgrund. Er hat gesagt, ich gebe dir lebendiges Wasser. Ein paar Wochen später hängt er an diesem Kreuz und sagt, ich dürste. Er dürstet, damit wir trinken können. Er wird nackt, damit wir angezogen werden. Sein Haupt wird geschlagen und gesenkt, damit wir unseren Haupt erheben können. Er wird in Finsternis eingehüllt, damit wir im Licht leben können. Seine Füße durchbohrt, damit wir wieder laufen und tanzen können. Er wird von Gott verlassen, damit wir mit Gott versöhnt werden können. Ins Grab gelegt, damit alle, die seinen Namen anrufen, ewiges Leben haben können. Das ist Ostern. Es ist viel mehr als die Ostereier und die Schokohäschen, die auch schön sind. Das ist Ostern. Und das ist das, worauf diese Geschichte zeigt. Und die Frau, ihr ist das passiert, was immer passiert. Wenn Menschen ein leeres Herz mit der falschen Nahrung sättigen, Enttäuschung, Beziehungschaos, Einsamkeit. Es geht meistens irgendwann in den Leerlauf. Diese Frau ist tief gefallen. Aber dass Jesus ihr sündhaftes Leben hemmungslos aufgedeckt hat, empfindet sie nicht als Bloßstellung, sondern als Befreiung. Überall, wohin dieser Fluss des Lebens kommt, schreibt Hesekiel, da schenkt er Leben. Das Salzige wird süß, lesen wir. Und Luther übersetzt Gottes Einladung, von diesem Wasser zu trinken. Ich will dem Dürstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers, umsonst. Sie nimmt nicht nur das Wasser mit, sie nimmt die Quelle mit. Jesus hat gesagt, ich werde euch diese Quelle geben, das blubbert in eurem eigenen Herzen auf und fließt draußen raus in die Welt. Gestärkt, getröstet, seine Stimme im Ohr, die uns beim Namen nennt, die Scham bedeckt, den Durst gelöscht, überströmend vor Glück. Das ist Christsein. So sind Menschen, die Fragmente des Himmels erblickt haben, sich auf den Weg zurück in den Alltag machen, gerüstet für alles, was das Leben bringen mag. Wir werden zurückgeschickt, um anderen davon zu erzählen, um andere einzuladen in die Kirche, wo das gefeiert wird. Christen, die Jesus begegnet sind, die werden im Lauf der Zeit immer begeisterter und nicht weniger begeistert. Ich frage mich manchmal, warum sind Christen so langweilig? Frag mich selber, für mein Leben. Ich denke, wenn ich 90 bin, 95, ich möchte die Bude rocken mit diesem Jesus, mit diesem Evangelium. Seid ihr dabei? Wenn wir da reinkommen mit unseren Rollstühlen, wir zeigen der Jugend, wo der Spaß ist. Nicht in der Disco und nicht draußen, sondern hier in der Kirche. Wäre das nicht schön? Luther hat es hingekriegt irgendwie. Und ich denke, wenn damals, dann wie wäre es jetzt? Ohne all die Kämpfe und die Umstrittenheiten, die da waren. Einfach Jesus feiern. Das ist Kirche. Holt die alten Lieder wieder raus. Schaut die Texte an. Ich habe so viel auswendig, sehr fromm aufgewachsen, sehr viel auswendig gelernt von der Bibel. 10 Gebote, wir haben 1 Gummibärle pro Gebot gekriegt. Seligpreisungen, 2 Gummibärle, weil sie länger waren. Psalm 23 hatten wir ein Missionsbuch. Und irgendwann mal kommt das Leben dazwischen und du verstehst, was er gemeint hat, als er gesagt hat, im Angesicht meiner Feinde deckst du für mich einen Tisch, da haben wir das Wasser wieder. Und wir gehen gestärkt und gesättigt wieder ins Leben, egal wie lange wir noch haben, wir wissen das nicht, zum Glück. Aber das, was ich habe, möchte ich für ihn leben. Dieses eine Leben, das ich habe, möchte ich ihm zur Verfügung stellen, anderen von ihm erzählen, schwärmen über ihn. Wie die Kirchenväter das so toll getan haben, ganze Gesellschaft verändert, positiv verändert. Wir gehen zurück. Wir müssen nicht die großen Prediger sein, die großen Verkündiger, die großen Bühnenmenschen. Nur das nehmen, was wir haben. Was habe ich? Ein kleines Beispiel zum Schluss. Ich habe Musikunterricht mit 8- und 9-Klässler Jungs. Stellt euch das mal vor. Ich darf den Unterricht machen, den niemand anders machen will. Niemand will in der Realschule Musikunterricht geben. Gut, und dann kommt eine Einladung ins Seniorenheim, zu allem anderen dazu, mit 14, 15-jährigen Jungs ins Seniorenheim. Wunderbar, lecker. Musikalische Nachmittage im Seniorenheim. Ursprünglich war das ein Pflichtprogramm, das die Schüler als uncool beurteilten. Ich war der Meinung, dass so ein Einsatz den Schülern gut tut. Auf jeden Fall wurden unsere Besuche von den Heimbewohnern geschätzt, die selten einen Jugendlichen zu Gesicht bekommen. Inzwischen, jetzt pass mal auf, stehen diese Nachmittage in der Rubrik Obercool. Ich habe meine Haltung geändert. Es ist eine Ehre für Senioren zu singen. Und diese Haltung gebe ich in meine Musikklassen weiter. Ich sage denen, hey, guck mal eure super Smartphones und Handys an. Die hättet ihr nicht, wenn diese alten Leute nicht gerackert hätten nach dem Krieg, um dieses Land wieder aufzubauen. Und auch die teuren Klamotten nicht, nix hättet ihr. Jetzt sei mal dankbar. Ich gucke mit großen Augen. Und jetzt ehren wir sie. Wir üben uns darin, als Schüler aus einer christlichen Schule das Evangelium zu verkündigen. Es beginnt bei unserer Kleidung. Wir ziehen unsere besten Sachen an. Hochzeit aufwärts, Konfirmation aufwärts. Ich erkläre den Jungs, was ein Anzug ist, was eine Krawatte ist, kann man von Opa ausleihen. Wir zeigen Respekt. Weiter geht es mit Smalltalk. Das lernen sie heutzutage nicht mehr, gell? Hand geben, in die Augen schauen und sagen, schön, dass du da bist. Ich erkläre den Schülern, wir üben das. Mein Geheimtipp, wenn du willst, dass Menschen auf dich hören, dann hör mal auf sie. Auf die Plätze, fertig, los, flüstere ich ihnen zu und dann heißt es Smalltalk. Jede alte Dame, jeder alte Herr, der gerade hineingerollt wird, manche von denen demenzkrank, wird freundlich begrüßt und wir sagen jedem, wie sehr man sich freut, dass die da sind und was für eine Ehre das ist, dass wir für sie singen dürfen. Nach unserer musikalischen Darbietung verabschieden wir uns genauso höflich. Wen wundert es, dass diese Darbietung inzwischen zu den Höhepunkten des Musikunterrichts gehört? Und wir uns vor Einladungen in Seniorenheimen nicht mehr retten können. Wisst ihr was? Vor Weihnachten, wir waren bei einem Treffpunkt für Ältere. Die standen auf mit einem Stehapplaus für meine 15-jährigen Jungs. Und mein Maximilian stellt sich vorne hin und sagt, frei von Notizen, schaut die in die Augen. Es ist so ein Vorrecht, bei euch zu sein heute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Und wisst ihr was? Es war echt. Und die ersten Omas holen ihr Taschen. Liebe Damen, was hast du in der Hand? Womit kannst du die Welt besser machen? Womit kannst du zurückgehen in deinen Alltag und anfangen, für andere zu leben, anstatt um dich selber zu drehen? Kleinigkeit, Kärtle zum Geburtstag, einen kleinen E-Mail. Ich finde es so toll, dass es dich gibt. Bussi für den Ehemann auf der Wange. ein wertschätzend, ermutigend, das ist die Sprache des Wortes Gottes. Das können wir nicht aus eigener Kraft, aber das fließt aus uns heraus, wenn wir zu viel Zeit mit Jesus rumgehängt sind. Das färbt ab auf uns. Du kannst nicht anders, als von ihm zu schwärmen. Ich hoffe, dass ich euch ein bisschen Geschmack dafür gemacht habe, wie toll dieses Evangelium ist, der Frühjahrsputz für die Seele, gereinigt, Vergebung, Vergangenheit unter das Kreuz gebracht und jetzt auf in die Zukunft. Du kannst es dir leisten, großzügig zu sein, dein Geld wegzugeben, nicht für dich zu hoarden. Gebe anstatt Nehmer. Selber zu sagen, es tut mir leid, wenn du was falsch gemacht hast. Gell? Wir denken immer an das, was der andere gemacht hat. Manchmal sind wir das, auch wenn es nur 5% ist. Dann fang mit dem 5% an, was du blöd gemacht hast. Und bitte um Vergebung und guck, was es mit deinen Beziehungen macht. Nicht sauer sein, wenn jemand mich übersieht, mich vergisst, mich beiseite lässt, weil mein Glück ist woanders, lebendiges Wasser. Ich lade euch dazu ein, es gibt hier Frauenhauskreise, Mitarbeiterinnen, wo man gerne Gespräche führen kann. Ladet ein zum nächsten Frauentreffen im November. Das ist das wichtigste Thema, dieses Evangelium. Womit wir uns beschäftigen in diesem Leben und dann bis drüber hinaus, dass wir wissen, der Himmel ist meine Heimat. Ich lebe vom Himmel her. Das ist meine Kraft. Trachte zuerst nach seinem Reich. Alles andere, was du brauchst für dein Leben, wird dir gegeben. Ich möchte einen Psalm singen jetzt, als Abschluss, einfach als Gebet. Und Psalm 139, egal wo ich hingehe, du bist da, er wartet auf uns, er lädt uns ein, unsere Hand in seine zu legen. Und dann geputzt, gereinigt, voll sprudelnd mit lebendigem Wasser zurück in die Welt zu gehen.